Die heutige Predigttext stammt aus 2. Korinther 7. Bevor Paulus den Brief geschrieben hat, den wir als 2. Korintherbrief kennen, hat er noch einen anderen, sehr scharf formulierten Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Weil es gab Verwerfungen zwischen ihm und der Gemeinde. Und Paulus war sich jetzt unsicher, wie die Gemeinde auf diesen Brief reagieren würde. Und er wartete auf Titus, der ihm die Reaktion der Gemeinde schildern sollte. Und Titus hatte gute Nachrichten im Gepäck. Die Gemeinde hat Paulus' Ermahnung angenommen und sich ihm wieder zugewendet. Und Paulus ist darüber sehr erleichtert und über diese Erleichterung schreibt er jetzt in Kapitel 7. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn mein 15-jähriger Sohn sich mit seinen Freunden unterhält, dann klingt das für mich wie eine komplett andere Sprache. Ich meine, ich verstehe zwar die einzelnen Worte oder Laute und Silben, bin aber immer wieder überrascht, zu welchen neuen Wortgebilden sie das mit ihrer phonetischen Fantasie zusammenklöppeln können. Und selbst wenn ich mal meine, ich hätte ein Wort erkannt, stellt sich hinterher heraus, dass es mittlerweile eine ganz andere Bedeutung hat. Ich meine, 6, 7, das waren für mich einfach immer Zahlen. Eine Schere war für mich immer eine Schere. Und jetzt benutzt man das aber, um sich für seine Fehler zu entschuldigen. Schere. Ich weiß es nicht. Womit ich mit diesem Beispiel aber eigentlich hin will, ist auf die Frage, die mich in der Vorbereitung auf die Predigt am meisten bewegt hat, nämlich: Was um aller Welt ist eigentlich Buße? Ich denke, jeder kennt das Wort und die meisten haben es auch schon mehr als einmal gehört. Aber wahrscheinlich könnte ich mir jetzt 10 Leute rauspicken hier und fragen, was ihrer Meinung nach Buße ist und würde trotzdem 10 verschiedene Antworten bekommen. Zunächst mal lässt sich festhalten, dass Buße ein sehr, 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 sehr altes Wort ist. Und es ist oft auch ein Wort, was sehr, 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 sehr negativ belastet ist. Und Buße wird wahrscheinlich auch nie mehr Jugendwort des Jahres. Was ist also Buße? Da muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Buße? Das muss ich machen, damit ich nicht in die Hölle komme. Buße? Das klingt so ein bisschen wie das Gegenteil von glücklich sein. Buße, da muss ich meine Schuld bekennen und mich schämen. Ich denke, ich könnte noch ein paar mehr Beispiele jetzt finden, was unserer Meinung nach Buße ist. Aber es geht gar nicht darum, welche Bedeutung wir dem Wort Buße beimessen. Es geht darum, welches Wort Gott benutzt, wenn er das, was Gott vor dem Auge hat, wenn er das Wort Buße benutzt. Die erste Frage lautet also, was bedeutet denn das Wort Buße? Ich muss zugeben, als ich mir das Heft zum Bibelprojekt durchgelesen habe, musste ich erstmal feststellen, dass ich mit dem Wort Buße gar nicht so viel anfangen konnte. Weil die meisten modernen Übersetzungen, die ich kannte, die ersetzen das Wort durch Umkehr. Oder andere Worte. Und so ist es egal, ob man jetzt in die neue Lutherbibel reinguckt, Neues Leben, Hoffnung für alle oder Gute Nachricht. Sie alle verwenden hier in diesem Predigttext nicht das Wort Buße, obwohl es doch genau darum geht. Im griechischen Urtext, also in der Sprache, in der das Neue Testament ursprünglich verfasst wurde, da steht das Wort Metanoia. Und dieses Wort gibt es so im Deutschen nicht. Und ich finde es immer sehr komisch, wenn wir im Deutschen, in unserer komplexen Sprache, für irgendwas kein eigenes Wort haben. Ich meine, unsere Sprache erlaubt es uns, das Wort Rindfleisch, Etikettierungs-, Überwachungsaufgabe, Übertragungsgesetz zu bilden. Und wir haben kein eigenes Wort für Metanoia, keine eigene Übersetzung. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Englischen. Da gibt es zum Beispiel nicht das Wort Schadenfreude. Wenn ich im Englischen also das Wort Schadenfreude erklären müsste, muss ich dafür mehrere Wörter benutzen. Und im Prinzip ist es genauso mit Metanoia. Es gibt Übersetzungen, die schreiben was von Buße tun. Und hier ist eigentlich schon der erste Gedankenfehler, weil das heißt, tut Buße. Oder man soll Buße tun. Denn im Griechischen steht da nicht das Wort tun. Metanoia bedeutet, ändert euer Denken und euren Sinn. Und wenn man es ganz klassisch so in Deutsch in ein Wort so reinpressen wollen würde, dann wäre es das Wort Sinneswandel. Metanoia besteht aus zwei Worten, Meta und Nous. Nous ist der Verstand und Meta ist die Veränderung. Und wir alle kennen wahrscheinlich das Wort Metamorphose. Und die bekannteste Metamorphose ist die Verwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling, bei der sich die Kreatur äußerlich radikal verändert. Und Metanoia ist quasi genau das Gegenstück dazu. Ja, wir verwandeln uns nicht von einem Menschen in einen Schmetterling, sondern es ist eine innere Umkehr von dem, was wir denken und wie wir denken. Und wenn da jetzt steht, Buße tun, dann kann das zu einem Missverständnis führen. Da steht ja schließlich tun. Und einige werden sich an dem Tun erfreuen, weil es klingt ja nach selbstbestimmtem Handeln. Nach etwas, was sie auch in ihrer Checkliste, bin ich ein guter Christ, einfach abhaken können. Und für manche klingt es negativ, weil tun, Buße tun, das klingt so nach Arbeit, nach sich abrackern und gar nicht so sehr nach der Gnade, die Gott doch eigentlich so freigebig verschenkt. Und es ist egal, welche der beiden Ansichten dir jetzt gerade vielleicht näher ist. Wir sind beide komplett weit weg von der Wahrheit. Die Definition von Metanoia könnte lauten, Buße ist eine so radikale Veränderung des Denkens, dass quasi automatisch eine Umwandlung und Erneuerung passiert. Bevor ich mich habe taufen lassen, hatte ich lange Zeit das Gefühl, da ist noch irgendwas. Da ist noch irgendwas, was mich davon abhält, diesen letzten Schritt zu gehen und Jesus nachzufolgen. Ich dachte erst so, ich muss erst noch ein besserer Christ werden. Ich muss noch näher an sein Wort ran. Und dann habe ich durch eine Predigt gelernt, dass ich bis dahin das Evangelium und Gnade komplett falsch verstanden habe. Weil ich habe irgendwie geglaubt, ich muss mich erst mal selbst verbessern und kann dann erst mit diesem selbstverbesserten Ich zu Jesus. Aber Evangelium heißt ja eigentlich, ich komme mit einer Schubkarre voll mit meinem ganzen Mist, mit meinen ganzen Sünden und kann ihm das alles vor die Füße schütten. Und dann fängt er an und macht mich neu. Und dann guck mal, was passiert mit deinem ganzen nicht perfekten Leben, deinen falschen Verhaltensweisen. Dann passiert echte Metanoia, ein echter Sinneswandel. Woher kommt Buße? In Vers 9 steht, ihr seid zur Buße betrübt worden. Und in Vers 11 steht es nochmal expliziter, ihr seid Gottes Willen gemäß betrübt worden. In dem Text steht nicht, ich habe euch einen Brief geschrieben und dadurch wurdet ihr zur Buße bewegt. Oder ihr habt gut Buße getan. Ihr wurdet zur Buße betrübt. Das heißt, die Korinther haben nicht etwas aus sich selbst heraus gemacht, sondern mit ihnen wurde was gemacht. Und das, was mit ihnen gemacht wurde, das kam allein aus Gott. Gott ist es, der Buße bewirkt. Und ich kann jetzt vielleicht schon, kann echt schon förmlich hören, wie der eine oder andere sagt, Moment mal. Jesus sagt doch, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Also befiehlt doch Jesus hier Buße. Wie kann es denn sein, dass Buße etwas ist, was nur aus Gott herauskommt? Jesus kann doch nicht etwas befehlen, was wir gar nicht tun können. Oh doch, das kann er. Er schreibt ja auch an anderer Stelle, du sollst den Herrn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Ja, wer kann das denn schon wirklich? Wenn Gott oder Jesus etwas befiehlt, dann hat er nie im Sinn gehabt, dass wir auf uns alleine gestellt sind. Wir sind geschaffen, um aus Gott zu leben und alles aus ihm zu empfangen, was gut und heilig ist. Ja, du kannst nicht selbst Buße tun. Und dennoch kannst du Buße tun, aber nur aus Gott heraus. Und für einige ist das dann ein Problem, wenn sie hören, dass sie nicht aus sich selbst heraus sich zur Buße entscheiden können. Ist das ein Problem, weil sie den Gedanken lieben, dass die Dinge, die Gott von ihnen fordert, sie einfach tun können. Und weil sie den Gedanken hassen, dass sie nicht mehr machen können, als sich einfach der Gnade Gottes auszuliefern. Und dann sitzen sie hier Sonntag für Sonntag, machen bei allem mit und haben eigentlich nie eine echte Umwandlung erfahren von ihrem Denken, Handeln und Fühlen. Und wenn du das bist, dann spricht Gott zu dir, weil er nicht will, dass du verloren gehst. Und genauso wenig will er, dass du dich in den Himmel hocharbeitest, weil du vielleicht alle richtigen Worte sagst, die richtigen Gebete sprichst und alle richtigen Dinge tust. In Römer 2, Vers 4, da steht es nochmal für alle, die es bis jetzt immer noch nicht verstanden haben. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott ist derjenige, der wahre und tiefgründige Veränderungen in einem Menschen bewirkt. Und oft, oder wie oft hast du es vielleicht schon erlebt, dass du sagst so, oh ja, mein Social-Media-Konsum, der ist echt übel. Und da sollte ich mich bessern. Und dann machst du dir so Vorsätze und sagst so, ja, ab morgen scrolle ich weniger bei TikTok und Instagram. Ich muss damit echt aufhören. Und wenn du dir vornimmst, ab morgen scrolle ich weniger bei TikTok, dann ist das eine Verhaltensänderung. Aber die kratzt nur so ein bisschen an der Oberfläche. Metanoia geht tiefer. Gott fragt dich ja nicht, wie lange warst du online? Er fragt dich ja, was suchst du denn da, was du bei mir nicht finden kannst? Echte Buße ist, wenn Gott dein Denken so erneuert, dass dieser ganze endlose Feed, ja, dieses Doomscrawling, wenn das komplett seinen Reiz verliert, weil du dich der Herrlichkeit Gottes hinwendest. Und dann hörst du nicht auf zu scrollen, weil du musst. Du hörst auf zu scrollen, weil du es nicht mehr willst. Es gibt nicht nur Buße und keine Buße. Es gibt auch sowas wie unvollständige Buße, ja, so Work in Progress. Es kann nämlich sein, dass da in dir schon so ein gewisser Unwille ist gegen das, was du tust. Und dass da trotzdem aber immer noch der Wille ist, der dich insgeheim dazu bewegt, dass du trotzdem weitermachen willst. Und Metanoia zerstört das alles komplett. Es entsteht ein neues Denken und Fühlen in uns. Und aus diesem neuen Denken und Fühlen heraus entwickelst du auf einmal gegen die Art und Weise, wie du bisher gelebt hast, eine natürliche Abneigung. Und du wendest dich Gott zu. Und das ist dann echte Buße. Buße ist etwas, was in Gott seinen Ursprung hat. Gott sagt, setz dich meinem Wirken aus. Ich verwandle dich. Ich meine, wie war das denn bei eurer Errettung oder deiner Errettung und deiner Bekehrung? War das so, dass Jesus gesagt hat, pass auf, 50% mache ich, 50% machst du? Wahrscheinlich klingt nicht so, dass nicht das Zeugnis von jemandem, der wahrhaft neu geboren ist. Vielmehr wird doch das Zeugnis wahrscheinlich lauten, ich kam mit Schutt und Jesus kam mit Gold. Ich kam mit Sünde und Jesus kam mit seinem Blut. Ich kam mit Leere und Jesus kam mit seiner ganzen Fülle. Er hat es gemacht. Ihn will ich preisen und nicht mich selbst. Nächste Frage. Wie wichtig ist Buße? In Vers 10 steht, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das Wichtigste ist also gar nicht, dass du Buße perfekt definieren kannst. Das Wichtigste ist, dass du Buße erlebst oder erlebt hast. Dass Gott in deiner Seele gewirkt hat, dass in deine Rastlosigkeit der Friede Gottes hineingegangen ist. In deine Bitterkeit die süße Annahme von Jesus. Und in deine Schuld die Vergebung Gottes. Die erste These von Martin Luther, von seinen 95 Thesen, lautete, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Da wollte er, also Jesus, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße ist. Wir erleben Buße bei unserer Bekehrung, bei der Abkehr von unserem bisherigen Leben und bei der Hinwendung zu Gott. Und dann beginnt ein nicht enden wollender Akt der Erneuerung, der eigentlich erst abgeschlossen ist, wenn wir irgendwann mal oben beim Herrn angekommen sind. Wenn wir Gott in uns wirken lassen, dann führt es zu einem Umdenken in allen Bereichen. Wir denken völlig anders darüber, was seine Heiligkeit bedeutet. Wir denken völlig anders über uns selbst. Wir denken völlig anders darüber, was Liebe bedeutet, wie eine Familie aussehen könnte, wie man seine Kinder erzieht, wie man seine Zeit verbringen sollte, wie man auf Arbeit sich richtig verhält, um Gott zu preisen. Wir denken anders darüber, was es heißt, einander zu dienen. Buße bedeutet nicht, okay, ich muss mich jetzt ändern. Es ist mehr so, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wenn du dich heute hier in dem, was ich erzähle, so wiederfindest und du dich plagst dich gerade mit einer Sünde rum, ja, dann geh ein bisschen tiefer. Nicht so, ja, ich muss dieses machen und jenes ändern, sondern guck in dein Herz. Das Problem ist nämlich, dass du etwas willst, was dich von Gott entfernt und was dir schadet. Wie sieht der Prozess der Buße denn praktisch aus? Im Predigtext ist immer wieder die Rede von einer Traurigkeit, einem Betrübnis. Paulus schreibt, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Damit Buße zustande kommt, muss etwas mit dir gemacht werden. Da muss eine Traurigkeit in dich rein, die nicht aus dir selber heraus entsteht, sondern aus dem Wort Gottes. Und diese Traurigkeit ist dann gegen alles, was in deinem Leben schiefläuft. Nehmen wir als Beispiel einen Dieb. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich beim Klauen erwischt. Ja, ihr hättet mal mein Gesicht sehen sollen. Der Mitarbeiter hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder die Polizei holt dich ab oder deine Eltern. Und ich hatte die Hosen gestrichen voll. Ich habe die Mitarbeiter angefleht, sagen, können Sie nicht noch mal ein Auge zudrücken? Ich habe bitterlich geweint. Aber warum habe ich denn geweint? Wovor hatte ich denn Angst? Na, vor dem, was jetzt kommt. Vor der Bestrafung, die mir meine Eltern geben würden. Da war nicht die Einsicht, oh, ich stehlen ist ja gar nicht gut. Da nehme ich ja anderen Leuten Sachen weg und schade denen damit. Nein, ich hatte Angst vor den, oder ich hatte eine Traurigkeit aufgrund der Angst vor den Konsequenzen. Und eine Traurigkeit, die alleine aus Angst vor Konsequenzen entsteht, hat nichts mit Buße zu tun. Anderes Beispiel. Judas. Judas hat auch Buße getan, oder? Ich meine, er hat geweint, hat seine Sünden bekannt, hat sogar das Geld zurückgegeben. Warum wird dem denn nicht vergeben? Judas hat keine Buße erlebt. Judas hatte nur ein schlechtes Gewissen. Erst nachdem er verurteilt wurde, hat er Reue gezeigt. Dann hat er das Geld zurückgegeben und dann hat er sich das Leben genommen. Welchen Ausweg aus seinem Dilemma hat Judas denn hier gewählt? Den Weg der Gnade? Den Weg der Vergebung? Den Weg der Versöhnung? Judas hat sich das Leben genommen, weil er Jesus nicht wahrhaftig erkannt hat. Und weil er den Weg der Gnade nicht gesehen hat. Wahre Buße treibt dich hin zu Jesus und seiner Gnade. Ein schlechtes Gewissen treibt dich weg von Jesus und seiner Gnade. Und treiben wir das Gedankenspiel doch mal weiter. Was wäre denn gewesen, wenn Judas echte Buße erlebt hätte? Ich meine, Jesus hätte ihm sicher verziehen. Sein Apostel, bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Aber die anderen Hunderten von Leuten, die mit Jesus rumgezogen sind, vermute ich auch eher nicht. Und da können wir uns auch als Gemeinde dann nochmal fragen, wie würden wir denn Geschwister, die zu echter Buße bereit sind, auch wieder liebevoll in den Arm nehmen? Oder würden wir ihnen nicht doch bei der einen oder anderen Gelegenheit ihre Taten nochmal schön aufs Brot schmieren? Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Jemand wird Christ und davor hatte er die Angewohnheit, mehrere Male am Tag zu lügen. Notlügen, Halbwahrheiten. Und jetzt freut er sich, weil er ist jetzt bei Jesus, er ist bekehrt. Und jetzt liest er aber Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Und im Nachdenken über diese Worte deckt Gott ganz, ganz viel Sünde in seinem Leben auf. Und er merkt so, wow, ich tue jeden Tag etwas, womit ich mich selbst besser darstelle, womit ich andere in ein schlechtes Licht drücke, wo ich meine Frau und andere belüge, wo ich Gott in meinem Leben die Ehre raube, obwohl ich doch sein Kind bin und ihn hier auf der Welt repräsentiere. Diese Selbsterkenntnis, diese Traurigkeit, das ist echte Buße. Wenn Gott einem offenbart, was dieser ganze Wahnsinn der Sünde ist, dann ist der nächste Schritt, nachdem es mein Verstand kapiert hat, dass mein Herz mitzieht. Dann sieht man plötzlich den ganzen Schaden, den man anrichtet. Man entwickelt so einen Ekel gegen die eigene Sünde. Und man sieht auf der anderen Seite die komplette Herrlichkeit von Wahrheit. Und was es heißt, in Wahrheit leben zu dürfen. Dass man sich nicht vor sich selbst verstecken muss. Und auch nicht von jemand anderem. Weil Gott liebt mich doch so, wie ich bin. Und diese Umwandlung der Gefühle meine ich damit. Und merkst du, wie sehr das etwas ist, was aus Gott kommt und wie wenig das etwas ist, was in dir deinen Ursprung hat? In jedem Bereich, in dem wir einer Sünde unterliegen, so nach dem Motto, in dieses Verhalten stolper ich immer wieder rein, in dieses Denken, in dieses Wollen, in dieses Handeln, da hast du im Prinzip kein Sündenproblem. Du hast ein Beziehungsproblem. Du hast ein Beziehungsproblem mit Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So steht es in Johannes 15. Wenn du einer Sünde unterliegst, dann hast du ein Beziehungsproblem. Und die Einladung heute ist, geh zu Jesus. Nicht so nach dem Motto, nächste Woche, da strenge ich mich noch mal ein bisschen mehr an. Nein, die Einladung ist eher so, hier ist das Kreuz, hier ist Jesus mit offenen Armen und er will, dass du zu ihm kommst. Er will in dein Leben rein. Er hat dich schon geliebt, bevor du ihn kanntest, als du noch ein gottloser Mensch warst. Und jetzt will er dich reinmachen. Er will dein Leben heilen. Und er tut das, wie ein Vater das eben tut. Geduldig, Schritt für Schritt. Das ist die Botschaft von Buße. Und so komme ich jetzt eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Wie wirkt sich denn Buße praktisch aus? Das sehen wir in Vers 11. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Zuerst war da die Traurigkeit, die Gott in euch bewirkt hat, die zu einer Buße hingeleitet hat, die wiederum in ein radikales Umdenken und Umwandeln eurer Person geführt hat. Aber was hat das in euch bewirkt? Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Eine Buße, die in Gott ihren Ursprung hat, die wirkt sich ganz praktisch auf unser Leben aus und wird sichtbar durch viele neue radikale Dinge in unserem Leben. Dazu gehört Verantwortung. Dass man eine Verantwortung für sein Handeln übernimmt, aber auch das für das Handeln seiner Geschwister. Dazu gehört Entrüstung. Entrüstung darüber, dass die Sünde, die dir hier rein und da rausgegangen ist, dass dir die nicht mehr egal ist, dass sie dich nicht länger kalt lässt. Und du sagst, ich will das nicht mehr, denn das steht ja zwischen mir und Gott. Und dazu gehört Furcht. Man ignoriert nicht länger seine Sünde, sondern man hat sie vor Augen. Und man will, dass Gott reinkommt und einen heilt. Und wahre Buße bewirkt eine Sehnsucht, ein Verlangen, sodass wir sagen, ich will das nicht mehr. Ich will, dass Gott mich heilt. Und wahre Buße erzeugt einen inneren Eifer. Ein Eifer, sich für den Herrn und die Kraft, das, was man endlich erkannt hat, auch umzusetzen. Was könnte mit Bestrafung gemeint sein? Als Paulus den Erstkorintherbrief geschrieben hat, da gab es jemanden in der Gemeinde, der hat seine eigene Schwiegermutter zur Frau genommen. Und die Gemeinde von Korinth hat das toleriert. Und Paulus sagt, das ist ein Greuel, wo selbst die Heiden, also die Ungläubigen, sagen, boah, was geht denn bei euch ab? Ist ja richtig krank, Digga. Paulus sagt, der kann nicht länger in eurer Gemeinschaft bleiben. Den müsst ihr ausschließen. Und dann schauen, ob er bußbereit ist. Ob er zu einem echten Sinneswandel bereit ist, weil ihr ihm signalisiert, stopp, das ist nicht der richtige Weg. Es soll quasi eine Bestrafungsmaßnahme hin zur Versöhnung sein. Weil wenn wir Sünde ignorieren, dann denkt ja jeder über sein Leben, oh, ist doch alles in Ordnung. Aber als Geschwister, ja, da müssen wir uns doch auch an die Hand nehmen. Und wenn wir dann sehen, dass irgendwas radikal schief läuft hier, dann müssen wir auch als liebende Geschwister und als Familie handeln. Sagen wir mal, ich wäre 20 und ich hatte einen Bruder, der 17 ist und der trifft sich jetzt mit Freunden, wo ich weiß, in 3 Monaten ist der drogenabhängig. Was mache ich denn damit? Was sage ich denn dann? Sag ich doch nicht, hey, du bist mein Bruder. Du bist immer Teil der Familie, daran wird sich doch nie was ändern. Nein, ich werde sagen, mach das nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Und so kann man das hier verstehen, wenn es um Bestrafung hin zur Versöhnung gehen soll. Fassen wir zusammen. Mein eigentliches Hauptziel für die Predigt war, dass wir an der einen oder anderen Stelle zur Buße betrübt, dass wir zur Buße betrübt werden, in dem, was wir bisher über Buße gedacht haben. Dass wir Buße nicht länger als etwas Belastendes und Negatives empfinden, sondern das als das sehen, was es wirklich ist. Der Beweis echter Errettung, das Handeln Gottes an unserer Seele, die Einladung uns Gott so auszuliefern, wie wir tatsächlich sind. Und dann erleben wir, wie er unser Denken, unser Fühlen und letztlich unseren ganzen Willen lenkt. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Amen.